Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, herzlich willkommen, neue Ausgabe der Plattform, heute Nachmittag, besonderes, schönes Sommerwetter haben wir auch wieder, spannendes Thema haben wir heute Nachmittag, beziehungsweise besondere Gäste. Mein Name ist Michael Drost und heute zu Gast in der Plattform, zum einen aus dem Deutschen Bundestag von der Fraktion der Linken, Gökay Akbulut. Gökay, herzlich willkommen hier bei uns heute in Ulm und in der Plattform, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch, heute hier zu sein.
Und in der Begleitung ja, von der Linken in Ulm, die Sprecherin der Linken in Ulm, die Eva-Maria Glade-Braun. Eva, herzlich willkommen auch mal wieder in der Sendung.
Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin.
Ja, wir sind ja öfter beieinander auch, gell? Und außerdem ist noch da der Mustafa Süßlü. Mustafa, auch ganz herzlich dir willkommen hier in der Plattform.
Dankeschön.
Schön, dass ihr heute Nachmittag da seid,
um
ein klein bisschen uns zu berichten, ja, und natürlich auch über vor allem die politischen Aktivitäten, Gökay, von dir zu sprechen. Viele Menschen, die uns zuhören, werden wahrscheinlich jetzt mit deinem Namen noch nicht allzu sehr viel anfangen können, vermute ich mal. Ich würde sagen, wir machen einfach eine ganz kurze Vorstellrunde. Erzähl vielleicht mal ganz kurz, wer du bist, wie du auch wann in den Bundestag gekommen bist, vielleicht so deine Station, deine politische Karriere, ganz in Kürze, damit einfach die Hörer auch ein bisschen mehr zu dir wissen und am Ende dieser Stunde auf jeden Fall, ja, einfach dich schon wesentlich besser kennengelernt haben.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Gökay Akbulut, kein einfacher Name. Ich bin in der Türkei geboren, habe einen kurdischen Hintergrund, bin mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern, bin in Deutschland aufgewachsen und habe in Heidelberg studiert, Politikwissenschaften, Soziologie und öffentliches Recht, und habe nach meinem Studium angefangen, im Bildungsbereich zu arbeiten, und unter anderem auch als Dozentin in der Erwachsenenbildung bei der Mannheimer Abendakademie und auch in verschiedenen Projekten, Übergang, Schule, Beruf, Ausbildung für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund, und bin schon als Studentin in die Linke eingetreten, war 3 Jahre Mitglied des Mannheimer Gemeinderates in verschiedenen Ausschüssen der Stadt, unter anderem im Bildungsausschuss, im Jugendhilfeausschuss sowie im Sicherheitsausschuss und Integrationsausschuss der Stadt. Ja, und bin 2017 in den Bundestag gewählt worden, bin eine von 6 Abgeordneten der Linken aus Baden-Württemberg, und bin seit September 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, bin ordentliches Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, stellvertretend im Innenausschuss und stellvertretend noch Mitglied des Europarates, und bin Migrations- und Integrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion.
Mhm. Hört sich auf jeden Fall nach sehr umfassenden, vielen Aufgaben und ja, wahrscheinlich sehr zeitintensiv an. Sprechen wir gleich sicherlich auch noch darüber. Bevor wir aber nochmal näher natürlich auf deine Aktivität und auf Berlin und auf den Bundestag kommen, ich würde sagen, wir sagen auf jeden Fall zu euch auch noch ein bisschen ganz kurz. Nicht jeder weiß wahrscheinlich, wer die Eva ist, aber viele, aber noch nicht ganz so viel.
Ja, also mein Name ist Eva-Maria Glade-Braun. Ich bin Co-Sprecherin der Linken hier in Ulm. Mein zweiter Co-Sprecher ist ja auch heute mit zu Gast. Und bin Gemeinderätin der Linken hier in Ulm. Und bin, weil ich die einzige Gemeinderätin der Linken im Moment bin, bin ich Mitglied der SPD-Fraktion und dort auch in verschiedenen Ausschüssen tätig, unter anderem auch im Jugendhilfeausschuss, Kulturausschuss und stellvertretendes Mitglied auch des Bauausschuss und Sozialausschuss. Und das sind Ausschüsse, die ich meistens, obwohl ich dort eben nur beratendes Mitglied bin, immer besuche, da dort in der Regel Themen erörtert werden, die für unsere Politik sehr wichtig sind, und dass es da auch wichtig ist, ein Statement der Linken dazu abzugeben.
Mhm. Ja, Mustafa, sag du auch vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu dir.
Ja, ich bin Mustafa Süssel, bin seit 1979 hier in Ulm eingewandert, auch aus der Türkei, und bin seit 40 Jahren tätig in einem Verein, der Freundschaftskulturjugend ist hier, arbeite aber gleichzeitig in einer Firma, wo als Betriebsratvorsitzender bin und auch in Gewerkschaftsherr tätig bin. Und bei dem Linke bin ich eingetreten im Kürzen, seit ein paar Monaten erst. Mhm. Und ansonsten sehen wir mal, was dann die Politik auf uns wirkt.
Mhm. Ja, ich meine, sehr viele Aufgaben und sehr viele Themen, die momentan uns ja so alle beschäftigen. Wir kommen aber auch im Detail sicher darauf. Ja, Gökay, kommen wir auf jeden Fall nochmal oder wieder zu dir. Du hast es schon gesagt, du bist im Deutschen Bundestag, in der ersten
Legislaturperiode,
genau, das ist der Begriff, der mir gerade auf den Lippen lag. Was war denn für dich dann zu Beginn deiner politischen Karriere so, das ist mal der auslösende Moment, gab es da irgendeinen Vorfall, ein Event oder irgendeine Initialzündung oder irgendeine Person, die dich politisch irgendwie begeistert hat, oder wie kamst du dazu, dann dich so politisch zu engagieren und dann auch in die Partei einzutreten? Gab es da irgendwo einen Auslösemoment, irgendwas Besonderes?
Naja, also ich habe einen kurdischen Migrationshintergrund und die Entwicklungen in der Türkei haben mich natürlich in meiner Kindheit und Jugend sehr früh geprägt. Ich bin quasi so auf Demos aufgewachsen. Das war bei uns normal, Wochenendaktivität in der Familie, und komme aus einer Arbeiterfamilie. Deswegen war für mich die soziale Frage auch schon sehr, sehr entscheidend in meiner Jugend. Ja, und für mich, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich in den sozialen oder im politischen Bereich arbeiten sollte, und habe mich dann für das Studium der Politikwissenschaften an der Uni Heidelberg entschieden, habe dort mein Studium absolviert, hatte ein Auslandssemester in Kanada an der Universität an der Concordia University in Montreal und hatte ein Praktikum bei den Vereinten Nationen damals im Bereich Gender Mainstreaming. Also ich bin schon sehr jung politisiert worden und wollte auch entweder im politischen oder im sozialen Bereich auch beruflich arbeiten. Insofern hat sich das alles dann auch so ergeben. Also ich war natürlich beruflich auch, habe ganz regulär gearbeitet und parallel dazu Parteipolitik gemacht, bin in die Partei gegangen und habe dort aber auch sehr viel Unterstützung bekommen. Als junge Frau und als Migrantin wurde ich dort auch innerhalb der Linken auch sehr stark auch unterstützt und konnte mich auch sehr gut weiterentwickeln. Also ich habe innerhalb kürzester Zeit mich auf die kommunalpolitische Ebene eingearbeitet und Kommunalpolitik kennengelernt, was ja sehr, sehr nah ist an den Menschen, an den Entwicklungen in einer Stadt, in einer Gemeinde. Und daraufhin ging es dann ab in den Bundestag. Also das war alles wirklich, dazwischen hatten wir noch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg 2016. Also ich habe innerhalb einiger Jahre, also ich kam natürlich aus einer außerparlamentarischen Bewegung, das ist nochmal etwas anderes, auf der Straße Demos, Kundgebungen zu organisieren und Reden zu halten. Ist natürlich eine andere Ebene der Politik, als in den Sitzungen und in den Ausschüssen zu sitzen und Anträge zu debattieren. Das war natürlich alles auch Neuland für mich, aber auch alles sehr, sehr spannend.
Wenn man für den Deutschen Bundestag kandidiert, ist ja wahrscheinlich auch zunächst mal ein sehr zeitintensiver und anstrengender Wahlkampf irgendwo dann ja vorab gefordert oder eigentlich dann der Fall, und wahrscheinlich ja auch sehr viel wahrscheinlich intensive Vorbereitung dafür. Also wie geht man dann so ein Projekt an? Also ich meine, wenn jemand sich für den Bundestag aufstellen lässt, der muss ja fast jeden Abend, wenn ich das richtig weiß, dann irgendwo Besuche machen bei Firmen, bei Vereinen, vielleicht auch in den Medien präsent sein, muss dann natürlich auch sehr, sehr viel Wissen sich aneignen zu verschiedenen Problemen, Hintergrundinformationen. Wie geht man dann so ein Projekt an, wenn man sich entschließt, für den Deutschen Bundestag auch zu kandidieren? Also hast du dich speziell auch vorbereitet, irgendwie besondere, was weiß ich, Trainings absolviert, Reden oder Know-how-Scheffeln, dass man einfach einen Background hat, oder wie macht man sowas?
Nein, also spezielle Trainings etc. hatte ich nicht. Also ich habe mir natürlich, wie viele andere Frauen auch, die sich für Politik begeistern und in der Politik aktiv sind, natürlich mir auch den Bundestag erstmal so angeschaut. Was ist denn das für ein Laden überhaupt? Und dann habe ich gesehen, der ist natürlich sehr, sehr männlich dominiert, sehr weiß, also mit wenig Diversität und auch in der Altersstruktur. Also ich will jetzt kein Altersbashing betreiben, aber Durchschnittsalter liegt, glaube ich, bei 55. Insofern habe ich natürlich erstmal analysiert, was ich da genau mache, welche Themen und wie ich als Kandidatin auftrete. Und vor allem dadurch, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme, ist für mich das Thema Armut und prekäre Beschäftigung und soziale Gerechtigkeit sehr wichtig gewesen. Ja, das waren quasi die Faktoren, die mich geprägt haben. Und ja, Wahlkampf, also das ging ratzfatz. Und ich war natürlich am Anfang sehr unerfahren. Aber im Laufe der Zeit entwickelt man dann auch eigene Strategien. Und das war dann natürlich sehr interessant. Ich saß dann auf den Podiumsveranstaltungen mit 6 männlichen Kandidaten in Mannheim zu den Bundestagswahlen 2017 als einzige Frau und Migrantin. Und da haben sich 2 Kandidaten gestritten, wer der wahre Mannheimer ist. Und ich bin dann da eingesprungen. In Mannheim leben auch Frauen und Migrantinnen und so weiter. Also das war natürlich auch alles sehr, sehr spannend.
Ja. Das heißt, man wächst einfach rein, wenn man oftmals auch Diskussionen im Fernsehen sieht oder dann auch mit MdBs diskutiert, stelle ich fest, dass die wirklich einen unheimlichen Background haben in Bezug auf Gesetze, in Bezug auf einfach ja, verabschiedete Entwürfe und Diskussionen. Also all das zu wissen und auch zu diskutieren oder gerade auch auf Podiumsdiskussionen einfach teilnehmen zu können, muss man wirklich so eine profunde Ahnung haben. Das wird bei dir, Eva, auch im Prinzip auch schon als Stadträtin sein, weil man wird mit sehr, sehr vielen Themen konfrontiert oder man kriegt auch irgendwie Vorhaltung, Vorwürfe, Nachfragen und man muss ja antworten können. Und ich bin immer erstaunt, auch gerade in Fernsehdiskussionen, wenn Mitglieder irgendwie aus dem Bundestag mitdiskutieren, was einfach doch auch von Wissen und von den Fakten, Sachverhalt irgendwo, die immer präsent haben. Also das finde ich schon sehr...
Ja.
Also, merkenswerter.
Es reicht eben wirklich nicht, wenn man irgendwelche Wortblasen von sich gibt und sagt, man ist eben für irgendwas, das reicht nicht, sondern man muss auch untermauern können, unterfüttern können, warum ist man dafür oder dagegen. Und man muss auch, wenn man zum Beispiel ein Projekt oder irgendwas auf den Tisch bekommt, sagen wir mal im Gemeinderat, dann muss man auch wissen, was dieses Projekt genau beinhaltet, muss ich damit auseinandersetzen. Oder sagen wir mal, es wäre auf alle Fälle sehr wünschenswert, denn nur dann kann man das auch wirklich beurteilen und das ist einfach wichtig.
Und ihr habt ja dann auch in vielen Ausschüssen oder Gremien, wo ihr dann dabei seid, sowohl Gemeinderat als auch Bundestag, denke ich immer mit Experten dann irgendwo auch Diskussionen. Das heißt, da muss man natürlich dann auch verstehen und mit denen sich kommunizieren, auseinander umzusetzen, verstehen, ja, um einfach sich auch eine Meinung bilden zu können. Also auch da bedarf es ja schon sicherlich einer großen, intensiven Vorbereitung und Einarbeitung. Ne?
Ja, also ich bin als Nichtjuristin Mitglied im Rechtsausschuss. Ja. Also ich habe nur im Nebenfach öffentliches Recht studiert und das waren natürlich einige schlaflose Nächte, bis man da durchgeblickt hat durch die ganzen verschiedenen Gesetzesentwürfe und Änderungsanträge. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass jeder und jede Politikerin, Politiker sein eigenes Fachbereich hat, 1 bis 2 Themengebiete, in dem er oder sie sehr, sehr fit ist und auch sich auf den, im Diskurs mit Experten auch gut behaupten kann und durchsetzen kann. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass man sich natürlich mit allen Themen auch auseinandersetzt und man kommt nicht mit allem hinterher. Insofern muss man sich immer die Grundlagen ganz gut erarbeiten in den verschiedenen Themen. Also ob es jetzt Ökologie ist, Finanzen sind, Europa ist. Also es ist dann quasi, also ich arbeite sehr oft mit Karteikarten. Also ich setze mich dann hin und schreibe mir dann immer die Themen auf, weil die ganze Durchleserei, irgendwann blickt man da nicht mehr durch. Ich muss mir alles immer selber aufschreiben und habe mir dann entsprechend ein System entwickelt, um da durchzublicken und bei so vielen Themen wie möglich dann auch entsprechend auch mitdiskutieren zu können. Und vor allem braucht man auch Statistiken und Studien und Grundlagen, auf denen man dann auch diskutiert. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also es kostet natürlich viel Zeit.
Ja, apropos Zeit, Wie sieht denn so der Tagesablauf für dich in Berlin aus? Also ein typischer Tag, sagen wir, während einer Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Plenum ist das, was man natürlich im Fernsehen dann sieht und auch mit den Bundestagsabgeordneten verbindet. Aber gib doch vielleicht mal uns so einen kurzen Überblick oder Eindruck, wie so vielleicht dein typischer Alltag ausschaut. Also wahrscheinlich mit Fraktionssitzung, mit Ausschusssitzung und so weiter. Ja.
Also es gibt da schon ein feste Abläufe im Bundestag. Die Sitzungswochen sind, also es sind meistens eine oder zwei Sitzungswochen, die hintereinander stattfinden. In der Regel ist es so, dass alle Fraktionen ihre Arbeitsgemeinschaften haben. Das ist quasi die kleinste Ebene, in dem Abgeordnete aus seiner Fraktion zusammenarbeiten. Da sitzen dann 5, 6 Abgeordnete in der Arbeitsgemeinschaft. Die nächsthöhere Ebene ist der Arbeitskreis. Da sitzen 10, 15 Abgeordnete, je nachdem, wie groß die Fraktion ist. Das ist dann montags AG und dienstags Arbeitskreis. Mittwochs finden dann die Ausschüsse statt. Und Donnerstag ab Mittwochmittag bis Freitag nachmittags findet dann Plenum statt. Und es ist so, dass innerhalb der Fraktion, der Arbeitsgemeinschaft und der Arbeitskreise natürlich die Tagesordnung des Bundestages in der Woche auch debattiert und diskutiert werden muss. Jede Fraktion hat dann Möglichkeiten, eigene Themen zu setzen. Es wird dann auch verhandelt, welches Thema behandelt wird. Und dann ändern sich auch sehr kurzfristig Tagesordnungen. Und dann kriegt man 5 Minuten plötzlich vor Ausschusssitzung noch ein neues Thema reingesetzt. Aber man hat natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Referenten innerhalb der Fraktion, die wirklich fachlich auch sehr, sehr gut ist und den Abgeordneten auch zuarbeiten.
Mhm. Und du sprichst es gerade an, das heißt, jeder Abgeordnete hat ein Büro und sein Team sozusagen, ein Zuarbeiter. Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, wie viele Leute arbeiten dann für dich? Also an wie viele Leute kannst du was delegieren oder dann auch eben Themen zuarbeiten lassen?
Also ich habe 2,5 Stellen in meinem Berliner Büro und 2,5 Stellen in meinem Wahlkreisbüro. Und es ist so, dass wir montags finden, das machen, glaube ich, alle Kollegen, also alle Abgeordneten, montags finden mal die Teamsitzungen statt. Da bereitet man quasi die Sitzungswoche vor. Also ob man eine oder zwei Reden hat oder gar keine Rede hat zum Thema. Also die Rede muss geschrieben werden, dann müssen die Sprechzettel vorbereitet werden. Also man muss im Grunde genommen mit seinem ganzen Büro auch immer auf dem Laufenden bleiben und auch alles mitverfolgen.
Das heißt, eine Rede, wenn du jetzt im Bundestag eine Rede irgendwo halten sollst, dann kriegst du eine Zuarbeit, dann schreibt dir jemand wesentlich Elemente da rein und du formulierst es dann zu einer persönlich, irgendwie, dass es dein Stil, deine Rede hat, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist unterschiedlich. Also je nach Fachgebiet, dadurch, dass ich halt keine Rechtspolitiker, also keine Juristin bin, habe ich eine Juristin bei mir im Team, die auch sehr, sehr engagiert ist, und mit ihr zusammen machen wir dann die Reden. Also da ist das immer nicht ganz ganz einfach, als die ganzen verschiedenen juristischen Themen aufzuarbeiten und auszulegen. Aber im Grunde genommen ist das dann wir sammeln erstmal die wichtigsten Stichpunkte. Was sagen vor allem die anderen Fraktionen zu dem Thema? Was ist unsere Position? Worin unterscheiden wir uns? Tragen wir die Position der anderen mit? Welche Argumentationen haben wir? Und versuchen dann immer eine eigene Linie in die Debatte reinzubringen. Das ist aber nicht einfach. Man hat meistens 3 Minuten Redezeit, 4, maximal 5. Und dann muss man natürlich auch teils sehr, sehr komplexe Themen auch einfach formulieren, damit die Zuschauer oder diejenigen, die da auf der Tribüne sitzen, das auch verstehen und auch nachvollziehen können.
Wie aufregend ist das eigentlich, vor so einem großen Auditorium zu sprechen und zu wissen, dass jetzt eigentlich die ganze Nation zugucken kann? Also ich stelle mir das schon relativ, zumindest am Anfang wahrscheinlich, ein bisschen, Angst einflößen will ich jetzt nicht sagen, muss mir das nervös machen irgendwo vor. Wie geht es dir, wenn du jetzt vor so einer großen Mannschaft oder zu einer großen einfach Zuhörerschaft dann sprichst und hinter dir sitzt dann ein Bundestagspräsident, links vom Sprecher aus rechts, so sprechen dann die Bundeskanzlerin, die Regierung. Wie ist das so? Wie fühlt man sich da?
Ja, also am Anfang war ich natürlich sehr, sehr nervös und auch sehr aufgeregt bei meiner ersten Rede, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit dann auch gelöst. Also das ist wie bei vielen anderen auch einfach Erfahrungssache, aber bei den ersten Reden war ich schon nervös.
Ja. Aber man lernt, man gewöhnt
genau.
sich an alles.
Genau, und dann wird man immer auch lockerer ja. und kann dann, also es gibt, das Problem ist halt immer der Zeitdruck, also vom Freien, also man hat dann die Wahl zwischen freier Rede oder aus dem Skript zu lesen. Also ich kombiniere das dann immer und je nach Themengebiet ist das auch immer unterschiedlich. Mal läuft eine Rede super gut und man hat wirklich einen guten Tag und kann auch das Thema gut rüberbringen und ist kommt auch total gut an. Dann wiederum gibt's halt Reden, ist es nicht so einfach. Also es ist immer unterschiedlich.
Mhm. Muss man dann die Rede vor, auch bei der Fraktion, irgendwie beim Fraktionsvorsitzenden und den Fraktionsvorsitzenden vor absprechen, oder hast du im Prinzip, wenn du vorträgst, dann absolute Redefreiheit und mit dem, was dein Team dir irgendwo, oder was du mit dem Team erarbeitet hast oder den Ausschuss entstanden ist, das trägst du vor, ohne dass das jetzt vorher nochmal abgesegnet wurde, oder muss man dann eben zum Herrn Bartsch oder Sarah Wagenknecht, ist es ja nicht mehr dann hinsagen, Sarah oder ja. Liedmeister Bartsch, ja, so und so trage ich vor, ist das, wie läuft sowas?
Also in der Regel ist es ja so, dass es nicht nur bei den Linken, auch bei den anderen Fraktionen und Parteien gibt es ja auch immer unterschiedliche Positionen zu Themengebieten. Ja. Also man muss dann immer, also es geht ja immer um Anträge und um Gesetzesentwürfe und man muss den eigenen Antrag dazu schreiben, einen eigenen Entwurf dazu machen oder Änderungsvorschläge, und das muss dann auch mit der Fraktion abgestimmt werden. Das heißt, in der Fraktionssitzung werden dann alle wichtigen Anträge zu den jeweiligen Tops, die im Plenum debattiert werden, auch abgestimmt.
Wie ist das eigentlich? Habt ihr dann, während der Tagesabläufe auch einen Gedankenaustausch mit anderen Abgeordneten, so quasi off the records, dass man sich immer auch unterhält, dass du zum Beispiel jetzt auch mal mit Leuten von der CDU, die wahrscheinlich bei vielen Themen anderer Auffassung sind, oder vielleicht eher auch mit SPD und mit Grünen dich austauscht, oder ist das so, dass man wirklich innerhalb seiner eigenen Fraktion, sagen wir mal, Glocke irgendwo verbleibt und sich dort irgendwo thematisch mit den Dingen befasst, jetzt also von den Ausschüssen abgesehen, in denen du bist, also wenn man jetzt irgendjemanden auf dem Gang trifft oder irgendjemanden auch kennt, tauscht man sich da auch aus und sagt, hey, was meint ihr, oder wie ist das bei euch in der Fraktion? Also wie geht man da mit den Kollegen aus anderen Fraktionen um? Wie nah kommt man sich und wie distanziert ist das Verhältnis?
Also im Grunde genommen versuchen wir ja, gute Oppositionspolitik zu machen. Also jede Fraktion, jede Partei muss ja auch seinen Wählerinnen und Wählern gegenüber auch entsprechend die Positionen auch vertreten. Und meistens ist es so, dass wir versuchen, natürlich unsere eigene Linie, unsere eigene Position durchzusetzen und auch die auch zu thematisieren. Aber es findet natürlich auch immer auch Austausch statt mit den anderen Fraktionen, mit den anderen Kollegen. Und dann gibt es natürlich Themen, mit dem wir auch überparteilich, überfraktionell zusammenarbeiten. Keine Ahnung, Thema Werbung, Schwangerschaftsabbruch oder andere Themen, wo wirklich auch ein Konsens da ist, dann geht man auch gerne auf die Kollegen zu, oder man redet auch zwischen Tür und Angel auf den Gängen auch immer gerne mal miteinander, um auch die Position und die Argumentation der anderen Parteien nachvollziehen zu können. Ja, also es findet immer auch ein reger Austausch statt mit den anderen Kollegen.
Kennst du eigentlich dann alle Bundestagsabgeordneten oder ist man sich da auch noch fremd? Ich meine, es sind an die 700, glaube ich, momentan Abgeordnete oder ungefähr.
709.
Also wenn jetzt jemand auf dem Gang begegnest, weißt du, das ist der Herr Abgeordnete so und so oder die Frau Abgeordnete so und so, oder kennst du unsere Hilde Mattheis oder Ronja Kemmer aus Ulm zum Beispiel, zumindest die hat dann auch, kennt man so jemanden, sagt guten Tag, Frau so und so, Herr so und so, oder... Kann es dir auch passieren, da sitzt jemand neben dir in der Straßenbahn, zum Beispiel auf der Fahrt zum Bundestag, und du weißt gar nicht, das ist auch ein Abgeordneter. Also wie gut kennt man sich da eigentlich?
Ja, also man kennt natürlich die Promis von allen Parteien, von allen Fraktionen, von der CDU, FDP bis, keine Ahnung. Also das ist einfach. Aber ansonsten kennt man natürlich die Kollegen, mit denen man im gleichen Ausschuss sitzt oder in gleichen Strukturen. Aber ansonsten kenne ich nicht alle. Also da kann auch jemand neben mir im Zug sitzen und ich weiß nicht, ob das der oder diejenige auch Mitglied im Bundestag ist.
Weil du es gerade sagst, Promis, natürlich viele identifizieren die Politik auch mit Persönlichkeiten, ich sage mal einfach auch wie jetzt die Minister oder die Bundeskanzlerin. Hast du als Abgeordneter auch die Möglichkeit, jetzt mal einfach unkompliziert, ich sage mal einfach zu einem Minister zu gehen, um ein Anliegen zu diskutieren oder gar zu Bundeskanzlerin, oder wie distanziert oder wie nah kommt man sich da? Also könntest du so Frau Merkel gehen, sagen, Frau Merkel, ich bin in dem Thema, oder die Linke ist zu dem Thema ein anderer andere Ansicht, oder würde die sagen, nee, Kanzlerin?
Also auf der Ebene findet wenig direkter Kontakt oder Austausch statt, weil die auch natürlich alle sehr, sehr beschäftigt sind, die Minister und die Kanzlerin etc. Aber man würde, glaube ich, auch nicht abgewimmelt werden. Also man kann sich da auch ganz normal als Normalo Abgeordneter hinstellen und sagen, hier, das Thema ist für mich sehr, sehr wichtig und das meiste läuft über die Büros. Also man macht immer Termine und Gespräche aus oder Telefongespräche und kann damit darüber auch kommunizieren. Ansonsten findet natürlich auch informeller Austausch statt, auf Veranstaltungen, auf Empfängen oder in anderen Zusammenhängen lernt man sich auch gegenseitig auch kennen und dann weiß man, ah ja, das ist der Kollege oder die Kollegen aus dem Ministerium und kann dann auch entsprechend Kontakte knüpfen.
Schön. Ich denke, machen wir einen ganz kurzen Musikbreak und sind gleich wieder da hier bei der Plattform. 25 Jahre. Free FM. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sind bei mir zu Gast im Studio zum einen Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordneter aus Mannheim ist es ja, genau, ich war jetzt nicht ganz sicher, Heidelberg war es nicht, nein, es ist Mannheim, genau. Und des Weiteren sind da Eva-Maria Glade-Braun.
Hallo.
Und außerdem Mustafa Süßli, auch hier in Ulm.
Hallo.
Linke Sprecher, Co-Sprecher, genau wie Eva-Maria Glade-Braun. Ja, Gökay, wir haben gerade schon ein bisschen erfahren, wie so eigentlich der Tagesablauf oder eigentlich das Leben auch als Bundestagsabgeordneter aussieht. Die Frage natürlich, die vielleicht auch euch sehr nahe kommt oder betrifft, ist natürlich Politik in Zeiten von Corona. Was ist überhaupt möglich? Bundestag, ich glaube ja, mit, glaube ich, nicht Vollbesetzung, sondern auch mit Abstand, also sitztechnisch gesehen auf Abstand. Ich weiß nicht, wie es mit Ausschüssen aussieht und sonstigen Gremien. Wie kann die politische Arbeit aktuell eigentlich stattfinden in Zeiten von Corona? Wie geht das? Wie ist das bei euch?
Ja, als die gesamte Corona-Krise losging im Februar, März, war natürlich auch im Bundestag Stillstand. Also da gab es auch, da wurden alle Besuchsgruppen abgesagt, da haben die Ausschüsse nicht getagt oder nur mit wenig Besetzung. Also das ging einige Wochen, aber mittlerweile ist es so, dass die Ausschüsse auch regulär statt und auch der gesamte Politikbetrieb im Bundestag, aber mit Schutzmaßnahmen, mit Sicherheitsabstand, mit Masken, Desinfektionsmitteln, weil der Bundestag ist auch sehr, sehr lebendig und es sind dort ganz viele Menschen auch aus international auch unterwegs. Deswegen muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass dort es zu keinen Infektionen kommt.
Ja, also mit eigentlich den gleichen Sicherheitsspielregeln, wie wir sie hier im öffentlichen Bereich überall haben, könnt ihr arbeiten, aber es ist natürlich auch alles ein bisschen erschwert, nehme ich an.
Ja, also das war natürlich schon eine totale Umstellung für uns, weil plötzlich alle Veranstaltungen und alles abgesagt worden ist und dann ging die Phase mit Online-Veranstaltungen und Telefonkonferenzen und Videokonferenzen los, was wir bis heute weitermachen. Ja, und mittlerweile haben wir jetzt einen Mix, also teils Realveranstaltungen, ganz normale Veranstaltungen gehen jetzt langsam wieder los, aber auch weiterhin auch viele Online-Veranstaltungen und Telefon- und Videokonferenzen.
Wie ist das bisher? War ja dann immer Sommerpause im Deutschen Bundestag. Geht jetzt in eine Sommerpause oder ist das in dieser Phase jetzt auch irgendwie nach hinten verlagert? Oder wie ist das mit dem politischen Sommer, den man sonst ab Juli in Berlin dann auch immer hat? Ich glaube bis September ungefähr. Wie ist das in diesem Jahr?
Ja, auch ganz regulär. Also der Bundestag befindet sich jetzt in der Sommerpause. Ab September, Anfang September gehen dann die Sitzungswochen los. Ja, im Moment sind viele Abgeordnete in den eigenen Wahlkreisen unterwegs, um natürlich Gespräche, Dialog wieder mit Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen etc. zu führen, die alle natürlich von der Corona-Krise betroffen sind, um da auch ansprechbar zu sein. Und so ist es auch bei mir. Ich habe sehr viele Termine, Veranstaltungen und bin unterwegs bei mir im Wahlkreis und auch in anderen Bereichen, um auch zu signalisieren, wir sind da, wir sind ansprechbar, auch als Politiker, um da auch natürlich die gesamten die gesamte Situation in Bezug auf die Corona-Krise auch direkt vor Ort auch ansprechbar zu sein und auch die Reaktionen auch mitzunehmen in unserer Arbeit.
Du bist schon auf ein Thema eingegangen, auf das ich auch gleich kommen werde. Görkay, wenn man so momentan ein bisschen schaut, was die Politik beschäftigt, das sind ja ganz, ganz viele Themen eigentlich. Und nach meinem Gespür ist es auch sehr, sehr schwierig für die gesamte Politik, da eigentlich die richtigen Maßnahmen zu treffen. Auf der einen Seite im letzten Jahr ganz dominant das Thema Klimaschutz. Davor ganz dominant das Thema Flüchtlinge. Ein Thema, das genauso im Bestand hat wie das Thema Klima, was uns irgendwo ja auch die ganze Zeit begleitet. Es gibt aber natürlich die internationalen Schwierigkeiten im Sinne von, wir haben in den USA einen Präsident, der uns das Leben eigentlich nicht vereinfacht, sagen wir es mal so. Die ganze Frage natürlich Europa, enger zusammenrücken oder nicht. Engländer, Brexit sind aus dem gemeinsamen Haus Europa mehr oder weniger ausgestiegen. Also die europäische Frage, die irgendwo da ist, ja, wollen wir vielleicht mal so die einzelnen Punkte schauen? Also Corona, also das ist wahrscheinlich das, was euch momentan primär irgendwo beschäftigt, oder?
Also wir als Linke haben natürlich von Anfang an alle Maßnahmen, die von der Bundesregierung beschlossen und umgesetzt worden sind, zum Schutz der Bevölkerung und zur Eindämmung der Pandemie auch unterstützt. Das hat natürlich Vorrang und absolute Priorität, dass man wirklich diese Infektionsketten in allen Bereichen vermeidet. Deswegen haben wir auch den Lockdown natürlich auch unterstützt. Aber für uns geht es natürlich darum, dass diese Krise nicht auf den Rücken der Beschäftigten und der ohnehin benachteiligten Menschen ausgetragen wird. Eine große Kritik, die wir nach wie vor haben, also die wir sowohl vor der Krise, Corona-Krise als auch jetzt haben, ist die Situation des Gesundheitswesens. Und wir sehen ja, dass unser Gesundheitswesen nicht krisenfest ist. Wir haben eine chronische Unterfinanzierung sowohl im Gesundheitswesen als auch im Bildungswesen, was sich jetzt bemerkbar macht in puncto Digitalisierung in Corona-Zeiten. Also wir haben diese chronisch unterfinanzierten Bereiche des öffentlichen Lebens, ist jetzt durch die Corona-Krise, der öffentlichen Daseinsvorsorge ist jetzt durch die Corona-Krise nochmal verschärft worden. Also wir fordern viel mehr Investitionen, sowohl in den Gesundheitswesen als auch in den Bildungswesen. Und uns geht es natürlich auch darum, die Rechte der abhängig Beschäftigten, die in Kurzarbeit umsteigen mussten. Wir haben von vornherein 90% auch Kurzarbeiterlohn gefordert. Uns geht es darum, dass man wirklich soziale, ökologische und solidarische Lösungen aus der Corona-Krise entwickelt und dass diese Krise jetzt nicht abgewälzt wird auf den Rücken der abhängig Beschäftigten, dass Unternehmen jetzt zum Beispiel die Corona-Krise nutzen, um Umstrukturierungsmaßnahmen vorzunehmen. Und vor allem fordern wir viel mehr Investitionen in den Gesundheitswesen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von 30 Millionen Investitionsstau, also einem gigantischen Investitionsstau im Gesundheitswesen. Wir brauchen bundesweit viel mehr Pflegekräfte, über 100.000. Wir fordern über 200.000 Pflegekräfte. Also wir sehen im Grunde genommen, dass unser gesamtes Gesundheitswesen nicht krisenfest ist und deswegen fordern wir viel mehr Investitionen. Die Bundesregierung hat einige Maßnahmen jetzt auch kurz vor der Sommerpause beschlossen, den Kinderbonus, was aber absolut unzureichend ist zum Beispiel. Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben Millionen von Kindern, die in Armut leben in Deutschland und auch hier in Baden-Württemberg, sind 15% der Bevölkerung von Armut betroffen. Also wir die Herabsetzung der Mehrwertsteuer, das ist auch auf der einen Seite eine Maßnahme, die wir begrüßen, aber auf der anderen Seite gibt es auch entsprechende Studien, die auch besagen, dass wirklich durch die Senkung der Mehrwertsteuersätze nicht alles auch beim Verbraucher ankommt und wie viel davon, wie die Unternehmen damit umgehen und im Endeffekt wird sich da nicht viel für die Menschen ändern, die ohnehin schon wenig in der Tasche haben. Also wir haben wirklich sehr viele Menschen, die Kulturschaffende, Pflegekräfte, Verkäuferinnen. Es gab ja riesengroßen Applaus, auch im Bundestag gab es ja die Bilder, wo wir auch alle applaudiert haben für die Pflegekräfte. Und die Pflegeprämie, die jetzt gezahlt wird, wird nur an die alten Pflegekräfte bezahlt, das was auch richtig ist. Aber die anderen gehen leer aus. Und das ist unfassbar. Also diese gesamten systemrelevanten Berufe, über die auch sehr stark debattiert worden ist im Rahmen der Corona-Krise, sind überwiegend weibliche Beschäftigte, weibliche Beschäftigte in solchen Arbeitsverhältnissen, wo die Arbeitsbedingungen nicht einfach sind und die Löhne nicht ausreichend sind. Deswegen fordern wir auch 500 Euro Grundgehalt für alle Pflegekräfte und auch die Aufwertung der sozialen Berufe. Es kann nicht sein, dass Berufe, die so nah am Menschen sind, weiterhin so schlecht bezahlt werden.
Wie ist die Perspektive, dass es da noch irgendwo eine Korrektur oder Ergänzungen gibt?
Also wir versuchen natürlich weiterhin als Linke auch Oppositionspolitik zu machen und Druck aufzubauen mit Gewerkschaften, mit Pflegekräften sind wir auch sehr aktiv und haben auch eine Pflegekampagne als Partei laufen. Aber leider ist die Bundesregierung da weiterhin, weigert sich die Bundesregierung hier auch aktiv zu werden und diese Missstände auch zu verbessern. Auf der einen Seite werden weiterhin Milliarden zum Beispiel in Rüstungsprojekte investiert, Kampfjets oder 10 Milliarden, die jetzt in Rüstungsinvestitionen getätigt werden, in Digitalisierungsstrukturen der Bundeswehr etc., während auf der anderen Seite Pflegekräfte, Verkäuferinnen, Paketboten weiterhin mit den niedrigen Löhnen leben müssen. Und das kann nicht so weitergehen.
Mhm. Also ein Punkt, der euch auf jeden Fall sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Guck mal weiter, ein anderes Thema, was uns ja im letzten Jahr irgendwo alle begleitet hat, Fridays for Future, Klima und die ganze Thematik, die damit verbunden ist, CO2-Reduzierung aussteht aus der Kohle bis 2038, gibt es ja dann auch einen Regierungsfahrplan oder auch eine Beschlusslage. Was ist bei euch oder eure Sicht der Dinge oder eure Position?
Also wir fordern natürlich einen sozioökologischen Umbau in allen Bereichen. Natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, die Automobilindustrie und die Automobillobby, die weiterhin Profite macht und weiterhin, das sehen wir auch in allen Städten und Ballungszentren, die Situation mit Luftverschmutzung. Und wir fordern viel mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in die öffentliche Verkehrsmittel. Also wir fordern kostenfreies Landesticket. Wir haben ja die Landtagswahlen jetzt vor uns in Baden-Württemberg. Und wenn wir wirklich wegkommen wollen und wirklich zu mehr Klimagerechtigkeit kommen wollen, dann müssen wir auch uns mit Konzepten wie autofreie Innenstädte auseinandersetzen, aber auch kostenlose ÖPNV. Es kann nicht sein, dass Fahrscheine bei uns in Mannheim zum Beispiel kostet ein Fahrschein 2,70 Euro und 2,70 Euro zurück. Das ist schon eine Menge Geld für Menschen, die wenig Einkommen haben. Deswegen fordern wir kostenlose Tickets landesweit. Und es gibt viele Länder, die auch wirklich sehr, sehr progressiv sind. Die skandinavischen Länder sind da schon viel weiter, aber auch Ausbau der Fahrradsysteme, der Fahrradwege in den Städten, da sind die Kommunen ja auch, haben da ja auch Konzepte. Also es sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig, sowohl in der Verkehrspolitik als auch in anderen, auch in der Wirtschaft, was Unternehmen und Umweltverschmutzung anbetrifft, die wir als Linke natürlich auch fordern. Und wir brauchen wirklich die sozioökologische Wende in der Politik, damit wir wirklich auch eine zukunftsfähige Innenstädte haben und auch wirklich klimagerecht und umweltbewusst auch leben können. Es gibt diesen Konzept Green, es gibt da ganz unterschiedliche Debatten, die im Moment laufen in der Ökologiefrage, aber wir sind da auch im engen Austausch, auch sowohl mit Fridays for Future als auch mit anderen Organisationen und Akteuren und sind da auch offen für Konzepte.
Ja. Eva möchte was ergänzen?
Abschaffung Braunkohle, Kohlekraftwerke ist auch ein Thema.
Ja. Also die Gökay hat gerade am Anfang jetzt etwas gesagt, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich die autofreie Innenstadt. Und in Ulm könnten wir das eigentlich machen, denn wir haben einen eigentlich einen Straßenring um die Innenstadt rum, haben jetzt sehr leistungsfähige Parkhäuser. Das heißt, man muss nicht in die Innenstadt fahren. Wir haben gerade die Autofahrer mit einem riesen Parkhaus am Bahnhof beschenkt und mit einem Parkhaus an den Sedelhöfen. Und man geht davon aus, dass eine autofreie Innenstadt dann wirklich Sinn macht, wenn innerhalb von 5 Minuten eine Station des ÖPNV erreicht werden kann. Und das haben wir in Ulm. Also das ist eins meiner Mitschwerpunkte, die ich hier habe, wirklich eine autofreie Innenstadt hier zu erreichen. Und vor allen Dingen kann man jetzt nicht nur sagen, dass es eine Idee der Linken ist, denn wir haben ja auch den Innenstadtdialog und da haben eigentlich auch die Händler gesehen, dass die Einkaufsstraßen, in denen kein Auto fährt, viel besser genutzt wird. Und ich meine, natürlich muss man dann schauen, wie man das mit der An- und Ablieferung macht, aber dafür gibt es dann Ausnahmegenehmigungen und Ähnliches. Und die Stadt Schwäbisch Gmünd, die hat es vorgemacht, wie es geht. Die haben nämlich jetzt ein Konzept, das nennt sich Lebenswerte Altstadt. Und dort haben sie wirklich sehr gute Schwerpunkte gesetzt. Und was eine Zwischenstation für den kostenfreien ÖPNV könnte zum Beispiel sein, was jetzt Nürnberg auf den Weg gebracht hat, die haben das 365-Euro-Ticket und haben dazu, damit das nämlich sozial abgefedert ist, ein Sozialticket für 15 Euro. Und damit haben sie, glaube ich, schon wirklich was Gutes auf den Weg gebracht.
Also Ulm, zu sagen, ist auf jeden Fall schon auf einem ganz guten Weg. Und
was die Preisgestaltung beim ÖPNV angeht, da müssen wir jetzt wieder diskutieren, aber da ist ja die SWU auch jetzt dran, also Dinge umzustellen und eventuell ein neues Ticketsystem einzuführen. Und da müssen wir aber gucken, also ich meine, auf alle Fälle muss die Fahrt für Schüler, für Studenten, also alles was und Azubis muss frei sein und dann eben sukzessive den Einstieg in den Ausstieg des Preises. Aber natürlich muss man auch fairerweise sagen, dass damit auch eine Verteuerung des Innenstadtparkens einhergehen wird. Denn nur so kann zum Beispiel die Stadt Wien auch ihr 365-Euro-Ticket finanzieren.
Ja, also es gibt noch viel zu tun. Ein Thema, was natürlich auch immer aller Munde ist, ist das Thema Elektrifizierung oder Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Wie ist da jetzt eure Sicht, schneller das Elektroauto fordern, auch durch zum Beispiel Verbot, dass man sagt, keine Verbrennungsmotoren ab 2030 oder 20 oder früher, oder wie steht ihr dazu? Und ein anderer Punkt ist auch die Frage Brennstoffzelle. Ich hatte erst kürzlich im Radio hier auch den Professor Rademacher, der auf dem Gebiet auch sehr stark in der Richtung sich auch engagiert und ausspricht, und auch andere, habe ich schon Stimmen gehört, die sagen, Brennstoffzelle ist ein Antrieb der Zukunft. Ja. Wie steht ihr dazu? Wie ist eure Sicht der Dinge?
Also ich verfolge auch sehr interessiert die Entwicklung der Brennstoffzelle. Das wäre für mich, wenn es denn soweit ist, dass es wirklich praxiserprobt ist, auch ein Antrieb der Zukunft, weil man muss ja bedenken, dass man beim Elektroauto auch, man muss eben die Batterien auch irgendwo produzieren und man muss dann seltene Erden fördern, und das ist wirklich auch mit einer, ist auch nicht gerade gut für die Umwelt, was da läuft. Also wäre ich schon eher für Brennstoffzellen und dann eben gar nicht mal zu fragen, dieser Antrieb oder dieser Antrieb, sondern Konzepte zu entwickeln, eben weg vom Individualverkehr, dass man eben auch intelligente Sharing-Modelle und Ähnliches entwickelt, weil ich glaube, da liegt eben die Zukunft.
Geht es so d'accord mit dem, was auch bei euch jetzt in meiner Fraktion so diskutiert wird?
Also man muss sich wirklich über ökologische und zukunftsfähige Modelle und Konzepte sowohl in der Verkehrspolitik als auch in anderen Bereichen auseinandersetzen. Und da muss man sich aber auch mit der Autolobby auch anlegen. Mhm. Ohne diese Kämpfe und ohne diese Auseinandersetzung dauert das alles noch viel länger. Und es geht dann auch auf Kosten der Menschen und auch auf Kosten der Umwelt.
Mhm. Ich denke, wir machen mal einen ganz kurzen Musikbreak und sind gleich wieder da, hier bei der Plattform. Ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt natürlich andiskutieren können, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke. Ich glaube, ein Thema, was dir auch ganz arg im Herzen liegt, nehmen wir doch vielleicht als zweites oder jetzt als wichtiges oder als drittes dann noch rein, das Thema Rassismus. Was ist da in Deutschland los? Also auf einmal Hören wir von Vorfällen, dass Menschen bedroht sind, die irgendwo sich im politisch-demokratischen Sektor irgendwo bewegen, durch Leute, die wohl aus dem, naja, nicht demokratischen Bereich umkommen oder was weiß ich, sonst irgendwie, ja.
Ja, also als Migrationspolitikerin setze ich mich natürlich sehr intensiv für die Rechte von Migrantinnen und Geflüchteten ein. Bin auch engagiert in verschiedenen antirassistischen Kämpfen. Mhm. Und wir haben ja einiges erlebt in Deutschland, also den Mord an Walter Lübcke, dann den Anschlag in Halle und auch den Anschlag in Hanau vor knapp sechs Monaten. Mhm. Also das sind wirklich Ereignisse, die total beklemmend sind, wenn man sich das anschaut. Auf der anderen Seite läuft diese NSU 2.0 Drohserie, die mich auch erreicht hat diese Woche. Ich habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Drohmail erhalten und habe mich am nächsten Tag natürlich auch Anzeige gemacht und es dem BKA weitergeleitet. Und auch hier in meinem Wahlkreis bin ich im Austausch mit dem Polizeipräsidium. Ja, und das ist natürlich alles sehr, sehr bedrückend auf der einen Seite. Vor allem wird sehr viel über Rassismus gesprochen, debattiert auch in den Medien. Aber wenn man sich diese NSU 2.0 Drohbriefe anschaut, richtet sich sind 69, 70 Drohbriefe, die innerhalb der letzten Monate rausgeschickt worden sind. Und jetzt kommt eine Welle nach der anderen. Also es nimmt immer größeren Ausmaß an. Ursprünglich ging das alles ja los bei den Hessener Sicherheitsbehörden und der NSU-Anwältin Baschai, an die kam ja die erste Morddrohung, wo Daten von ihr abgerufen worden sind aus der Wiesbadener und Frankfurter Polizeirechnern. Ja, mittlerweile sind da 70 Drohbriefe rausgesetzt worden, auch an grünen Politiker, an SPD, an Linke. Also es geht an verschiedene Politiker, aber auch gegen Minister und Aktivisten und Kabarettistinnen sind sehr viele verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens davon betroffen. Aber es sind überwiegend Frauen und ich glaube, darüber muss man auch immer wieder reden, dass Rassismus auch sehr stark antifeministisch geprägt ist und Rassismus sich auch sehr, sehr frauenfeindlich ist. Und das sind wirklich sehr tolle, meinungsstarke Frauen, die da unterwegs sind in Parteien, in der Kultur, als Juristinnen. Und es ist schade, dass gerade auch diese Frauen dann auch zur Zielscheibe gemacht werden und bedroht werden. Und das muss endlich beendet werden. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr bedrückend. Ja, und als Linke fordern wir die Einschaltung des Generalbundesanwalts, der auf Bundesebene hier ermitteln soll, weil wir davon ausgehen, dass es verschiedene Netzwerke sind, die hier aktiv sind. Und deswegen muss auf Bundesebene ermittelt werden, weil diese Zusammenarbeit, Kooperation zwischen den LKAs, Hessen, Berlin und dem BKA läuft nicht. Auf Länderebene gibt es da immer Kommunikationsprobleme und auch unterschiedliche Ermittlungsstrategien, die nicht aufgehen. Das Ganze geht ja jetzt 2 Jahre. Und das kann nicht sein, dass hier immer noch keine Ergebnisse vorliegen. Deswegen fordern wir die Einschaltung des Generalbundesanwalts. Vor allem geht es auch um die Frage, ob diese Netzwerke mit den Entwicklungen in Berlin, da sind auch Kolleginnen auch von uns, von der Linken betroffen, die auf Todeslisten stehen, auch zusammenhängen. Und dann gibt es ja diese ganze Anschlagsserie in Berlin-Neukölln mit über 70 Anschlägen inzwischen. Also diese Drohungen werden auch in Taten umgesetzt und das ist natürlich sehr, sehr bedrückend für viele Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, sind total verunsichert auch im Moment, weil man nicht weiß, wann geht der nächste Anschlag los und wo soll das Ganze sich hinführen, wenn selbst jetzt der Oberbürgermeister, Politiker und so weiter davon betroffen sind.
Ja, wie geht man das Thema an?
Also ich glaube, eine Patentlösung gibt es jetzt erstmal nicht, aber man muss ganz einfach feststellen, dass es wirklich das strukturelle Problem bei der Polizei gibt, da erstmal die Augen wirklich öffnen Und ich meine, damit will ich jetzt überhaupt nicht, es gibt wirklich so viele Polizisten, die einen guten Job machen. Damit meine ich jetzt nicht den Einzelnen, sondern innerhalb der Organisation gibt es, und das muss man auch erstmal benennen. Und ich denke zum Beispiel an die Reaktion von unserem Bundesinnenminister Seehofer, als Berlin das Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht hat, wo zum Beispiel auch diskriminierendes Handeln der Behörden, der staatlichen Organe angezeigt werden konnte, als er sofort dagegen polemisiert hat. Also das geht überhaupt nicht. Und dass er zum Beispiel diese Studie zu Racial Profiling nicht zugelassen hat, und auf der anderen Seite aber möchte er eine Studie in Auftrag geben, Gewalt gegen die Polizei. Also ich meine, das ist erstmal ein Punkt. Man muss dieses Ding beim Namen nennen. Und deshalb, also und muss dann eben, wenn das bearbeitet ist, hoffen, dass man die Polizei wirklich als Partner an der Seite hat, und dann muss ganz klar und ermittelt werden.
Ja. Ja, Mustafa, du möchtest gerne was ergänzen.
Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass es wichtig ist, dass Politik reagiert, aber ich denke mal, das liegt auch viel daran, dass es auch von Schulen angefangen, von sozialen Verbänden, von städtische Verbände, dass es da auch viel in diesem Programm Rassismus diskutiert wird, vor allem in den Schulen, dass es dann natürlich auch Gesellschaftsproblem ist und dass da auch viel politisch engagierte Menschen sich da einsetzen. Das ist nicht nur Politik, man darf sich nicht auf Politik verlassen. Klar, es ist auch Aufgabe der in Deutschland auch Politik, das Ganze auch voranzutreiben, dass es irgendwann mal aufhört, aber wie gesagt, die Gesellschaft ist auch sehr, sehr wichtig.
Es ist auch eine Frage von Bildung oder auch von politischer Bildung, dass man eben auch bestimmten Leuten und auch vor allem jüngeren Leuten, die vielleicht auf einem bestimmten Zug in die rechte Ecke irgendwo aufspringen, vermittelt, dass das, was sie da irgendwo vielleicht so gut befinden, historisch gar nicht zu rechtfertigen. Irgendwie ist es eine Wissenslücke? Ist das einfach auch an der Stelle, ja.
Also ich glaube, die Zeit der marodierenden Glatzen, die ist doch ein Stück weit vorbei, sondern man hat das, und das ist das Gefährliche, das geht jetzt eher in die Ecke der rechten sogenannten Intellektuellen. Also dass man da eben auch eine Strategie genau dagegen entwickeln muss, ne? Ich meine, wenn ich mir hier, und die sind ja in Ulm sehr stark, die identitäre Bewegung angucke, die fahren ja einen völlig anderen Weg, und das ist eben das Gefährliche daran, ne? Dass man jetzt nicht mehr sagen kann, ja, das sieht man dem ja sowieso an, der ist eben so und völlig platt da argumentiert, sondern man muss wirklich gucken, dass die sehr stark in die sogenannte völkisch-intellektuelle Richtung gehen wollen. Sind eher Schreibtischtäter,
ja.
Ne?
Ja, ganz, ganz viele Themen. Also bevor wir irgendwie zum Ende kommen, möchte ich doch noch eins ansprechen. Im kommenden Jahr haben wir wieder Bundestagswahl. Es wird wahrscheinlich größere Veränderungen geben. Auf was wird es hinauslaufen, deiner Ansicht nach? Also es wird ja wahrscheinlich eine neue Kanzlerin geben. Momentan sieht es so aus, dass die Regierung wahrscheinlich wieder von der CDU wohl gestellt wird in irgendeiner anderen Koalition. Oder Fragezeichen, gibt es vielleicht, und das ist natürlich ein Eumunsch, wahrscheinlich doch eine rot-rot-grüne Mehrheit irgendwie. Auf was könnte es hinauslaufen? Aber was ist vielleicht auch eure politische Strategie, wenn man darüber irgendwie schon was berichten kann? In welche Richtung denkt ihr oder legt ihr dann vielleicht auch den Wahlkampf an? Könnte man sich dann versuchen, doch zu überlegen, rot-rot-grün irgendwie eine Mehrheit zustande zu bekommen?
Also es gibt natürlich auch innerhalb der Linken unterschiedliche Debatten und Strategien für oder gegen Rot-Rot-Grün, und diese Diskussionen laufen weiter, und das ist auch notwendig in jeder Partei, sich wirklich auch Angebote zu machen und sich auch für einen Politikwechsel einzusetzen in den jeweiligen Bereichen, punkto soziale Gerechtigkeit, Arbeit, Klimawandel etc. gibt es da sicherlich auch viele Schnittmengen, aber es gibt natürlich auch Differenzen in Bezug auf Rot-Rot-Grün, was Außenpolitik anbetrifft, was NATO- oder Bundeswehreinsätze anbetrifft. Insofern ist das eine spannende Diskussion, die auch weiterläuft, sowohl innerhalb der Linken, aber auch innerhalb der Grünen und der SPD laufen auch diese Diskussionen, aber es ist durchaus möglich, dass auch eine schwarz-grüne Bundesregierung gebildet wird. Also es sind alle Konstellationen offen. Im Moment ist es so, dass jetzt nach der Corona-Krise alle jetzt nochmal loslegen mit Kandidatenaufstellung. Der ganze Parteibetrieb war ja überall eingestellt. Wir haben ja auch die Landtagswahlen im März und die Bundestagswahlen im September. Jetzt sind alle Parteien sehr, sehr aktiv und versuchen, ihre Kandidaten aufzustellen, ihre Programmatik zu stellen, ihre Schwerpunkte zu legen und auch Wahlstrategien zu entwickeln für nächstes Jahr. Aber es wird sehr, sehr spannend werden.
Ja, dann sind wir auch durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute da wart. Das war die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und heute waren unsere Studiogäste, sagt einfach nochmal kurz euren Namen.
Gökay Akbulut,
Mustafa Süssel
und Eva-Maria Glate-Braun.
Das war's für heute. Vielen Dank. Wir sagen Tschüss und bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.